ARD.
Es ist Sonntag, 21.48 Uhr. In gut zwei Stunden gilt, ab sofort wird an allen Außengrenzen Deutschlands kontrolliert, um irreguläre Migranten zu stoppen. Das hat die Bundesregierung beschlossen. Die Union aber geht noch einen Schritt weiter. Keinen mehr reinlassen, Migranten an der Grenze zurückweisen. Warum fordert die Union nichts Geringeres als eine Zeitenwende in der Migrationspolitik? Und wie verändern immer mehr, immer schärfere Forderungen das Klima in diesem Land? Was treibt die Union in dem Asylstreit? Das fragen wir heute den CDU-Ministerpräsidenten des bevölkerungsreichsten Landes Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst. Und später in der Sendung den Migrationsforscher Gerald Knaus und die Autorin Gilda Sahebi. Guten Abend Ihnen zu Hause und willkommen natürlich auch hier im Studio. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Herr Wüst.
Vielen Dank.
Erinnern Sie sich an folgende Sätze.
Die Bilder, die um die Welt gingen, waren die Bürgerinnen und Bürger, die am Morgen nach dieser Entscheidung die Menschen in München und anderswo am Bahnhof empfangen haben, die ganz selbstverständlich geholfen haben, die vielen Tausenden. Und da hat die Welt gesagt, das ist aber eine schöne Geste. Und das kam aus dem Herzen der Menschen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land.
Das war Kanzlerin Merkel übrigens genau auf den Tag vor 9 Jahren, kurz nachdem sie Tausende aus Syrien und Afghanistan stammende Geflüchtete aus Ungarn nach Deutschland einreisen ließ. Ist Deutschland, Herr Wüst, heute noch das Land von Angela Merkel?
Das sind wir jeden Tag. Gerade unsere Kommunen, viele Erzieherinnen, Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer, die sich um ganz, ganz viele Menschen, die seitdem hergekommen sind, kümmern. Aber es ist eben auch sehr, sehr vieles passiert in diesen 9 Jahren. Es sind sehr viele Menschen gekommen. Und deswegen ist auch richtig, was unser Bundespräsident erst vor kurzem gesagt hat. Wir dürfen die Gutwilligen nicht überfordern und müssen irreguläre Migration, so wie er es gesagt hat, reduzieren.
Mhm. Angela Merkel begründete dann ihre Entscheidung, Migranten damals nicht zurückzuweisen, weil diese Diskussion gab es damals ja auch schon 2015, auch mit ihrem christlichen Menschenbild. Würden Sie sagen, das mit dem Christlichsein muss auch ein Christdemokrat nicht unbedingt übertreiben?
Es ist ja nichts unchristlich daran, wenn Menschen in einem unserer europäischen Nachbarländer Sicherheit finden. Und genau darum geht es ja. Es geht darum, dass Menschen, die schon woanders in Sicherheit sind, dann eben nicht mehr nach Deutschland kommen brauchen, weil sie ja woanders schon sicher sind. Das ist die ganze Diskussion, die ja jetzt auch für ein bisschen Emotionen gesorgt hat in den letzten Tagen.
Mhm. Und dennoch würden Sie mir wahrscheinlich nicht widersprechen, dass das jetzt ein maximaler Bruch mit dieser Politik Merkels war. Was würden Sie glauben, wie das wohl bei der Kanzlerin ankommt? Sie feiern den Geburtstag der Kanzlerin in 10 Tagen anlässlich eines großen Festaktes, Angela Merkels 70. Geburtstag. Und einerseits feiern Sie sie, andererseits beerdigen Sie gerade ihr politisches Erbe. Wie gut geht das zusammen?
Schon zu der Regierungszeit von Angela Merkel hat man sehr tiefgreifende Maßnahmen ergriffen, um irreguläre Migration zu begrenzen. Denken wir nur an das EU-Türkei-Abkommen. Da sind die Zahlen jedes Jahr runtergegangen. Es ist also nicht so, dass man Angela Merkel heute in Anspruch nehmen müsste, dafür einfach gar nichts gemacht zu haben und bei diesem Punkt stehen geblieben zu sein. Alle Regierungen seitdem haben ja Maßnahmen ergriffen. Und man muss eins auch festhalten, es hat nicht gereicht. Und deswegen sind wir Länder auch als Vertreter der Kommunen, die die Hauptlast tragen, ja auch seit 1,5, 2 Jahren in einem sehr intensiven Austausch mit der Bundesregierung. Allein so richtig geholfen hat es nicht.
Glauben Sie, Frau Merkel würde sich die heutige Forderung der Union zu eigen machen, wenn Sie sagen, es gab hier schon eine Entwicklung?
Fragen Sie sie.
Was glauben Sie denn?
Da müsste ich ja spekulieren. Mhm. Aber ich bin, schauen Sie, wenn Sie 16 Jahre Kanzlerschaft Angela Merkel anschauen, dann hat sie immer auch reagiert auf Veränderungen. Und insofern wäre ich jetzt auch gar nicht überrascht, wenn sie das gar nicht so furchtbar fände.
Sie haben damals gar nicht laut protestiert, aber man sagt Ihnen nach, Sie sollen hinter verschlossenen Türen den treuen Armin Laschet schon immer mal geschubst haben, zu sagen, sie möge sich doch bitte mehr distanzieren von der merkelschen Willkommenskultur. Trauen Sie sich jetzt lauter zu protestieren, da die heutige CDU mit der Merkel-CDU nichts mehr gemein hat?
Wir haben immer diskutiert. Und Armin Laschet ist ein diskussionsfreudiger Mensch. Ich bin es auch. Und man muss den Zeitpunkt sehen. Am Anfang haben wir natürlich Menschen geholfen. Dann gab es immer mehr Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, auch durch sichere Länder hier zu uns nach Deutschland. Und klar haben wir in der CDU diskutiert und wir tun es ja auch heute.
Der Mann, der den Bruch mit der Ära Merkel, und den müssen wir konstatieren, in diesen Tagen wie kein anderer verkörpert, das wissen Sie, ist Friedrich Merz. Und der soll nun nach Brandenburg, nach der Wahl in Brandenburg, das ist kommenden Sonntag, so berichtet es die Bild am Sonntag heute, ankündigen, dass er als Kanzlerkandidat der Union für die Bundestagswahl 2025 antritt. Können Sie das bestätigen?
Wir sind in intensiven Gesprächen und ich habe eine große Verantwortung als Vorsitzender eines großen Landesverbandes der CDU, dass wir gemeinsam in der Lage sind, den Menschen nachher eine bessere Regierung zu stellen, die sie verdient haben. Wir werden das genau so machen, wie wir es immer gesagt haben, nach den Wahlen in der Union und dann auf Augenhöhe mit der CDU, erst in der CDU und dann auf Augenhöhe mit der CSU die Klärung herbeiführen, nach der Sie heute fragen.
Sie sind intensiv in Gesprächen, haben Sie gesagt. Sie sind also auch mit Friedrich Merz intensiv in Gesprächen, denn es heißt ja, er soll bilateral auch mit den Landesvorsitzenden Gespräche führen. Haben Sie sich da schon ausgetauscht?
Wir tauschen uns permanent aus.
Haben Sie
tauschen
da schon,
ganz regelmäßig mit Friedrich Merz aus, auch mit Markus Söder.
Aber sehr intensiv. Er tauscht sich mit den Landesvorsitzenden aus, um sich der Zustimmung zu versichern. Haben Sie ihm gesagt, Friedrich, ich unterstütze dich?
Ich kann Ihnen nicht sagen, mit wem er sich alles austauscht, aber ich tausche mich mit ihm sehr intensiv aus.
Ich frage ja auch Sie, Sie sind ja heute zu Gast. Und unterstützen Sie
ihn? Ich habe Ihnen gerade meine Antwort gegeben. Ich habe eine große Verantwortung und alles andere werden Sie erfahren.
Henrik Wüst sagt an dieser Stelle nicht eindeutig, dass er Friedrich Merz unterstützt. Es gibt auch Landesvorsitzende, die sind eher für Markus Söder. Hört man immer mal wieder, die sind nicht in der Mehrheit, aber sie sind es. Kann der Friedrich Merz noch gefährlich werden? Was glauben Sie?
Ich glaube, dass Markus Söder ein ganz starker Ministerpräsident ist und einer der stärksten Unionspolitiker, die wir haben. Und insofern ist es doch ein großes Geschenk, dass es mehrere Leute gibt. Die zwei, die Sie im Bild sehen, Friedrich Merz, den Sie genannt haben. Das ist doch ein großes Glück für die Union.
Das stimmt.
Ja, wenn wir es dann noch klug, machen.
Ja, ist ja die Frage, ob Sie es klug machen. Und mich interessiert doch, ob es Markus Söder klug macht. Denn interessanterweise, anders als damals, als sich Armin Laschet und Markus Söder diesen Fight geliefert haben, anders als damals, so hören wir das zumindest aus der CDU, scheint ja die Mehrheit der Unionsfraktion hinter Friedrich Merz zu stehen. Und trotzdem wird Markus Söder nicht müde. Ich glaube, dreimal hintereinander hat er in den letzten Wochen gesagt, ich würde auch zur Verfügung stehen. Was treibt er da?
Fragen Sie ihn. Er ist ein starker Ministerpräsident.
Bewundern Sie seinen Mut, das Ganze womöglich nochmal durchzuziehen?
Ich glaube, er weiß sehr genau, dass es wichtig ist, dass wir jetzt als Union gemeinsam uns so aufstellen, dass die Menschen so schnell es geht, eine bessere Bundesregierung bekommen. Und er weiß auch, dass das 21 nicht so gut war.
Wie groß ist denn dennoch Ihre Sorge, dass es wieder so werden könnte? Weil es ist ja interessant, ne? Er hört ja nicht auf.
Ja, es mag alles interessant sein, aber ich glaube, meine Sorge ist einigermaßen überschaubar.
Sie kennen den ja so ein bisschen, so ganz lasse ich Sie da noch nicht raus. Sie kennen den Markus Söder noch aus ganz junge Union-Zeiten und sollen ja auch Armin Laschet damals beraten haben, wie er sich verhalten soll im Kampf mit Markus Söder. Was raten Sie denn heute Friedrich Merz, wie er den Bayern den Bart stutzt?
Ich glaube, der braucht da keinen Rat.
Meinen Sie sicher?
Nein, das weiß er selbst. Es geht auch nicht um Bartstutzen, es geht darum, auf Augenhöhe gemeinsam sich so gut aufzustellen, personell, aber auch inhaltlich, dass wir am Ende eine Wahl gewinnen können und die Menschen in Deutschland eine bessere Bundesregierung kriegen.
Friedrich Merz hat ihm sogar selber schon mal den Bart gestutzt. Wir erinnern uns an diese schöne Szene beim CDU-Bundesparteitag ganz zum Schluss. Wir können uns, glaube ich, das Foto mal ansehen. Hat Friedrich Merz Markus Söder, der ja den bayerischen Löwen im Wappen hat, einen Berliner Bären geschenkt. Da ist er, dem Berliner Bären, mit dem freundlichen Hinweis, dass Bären und Löwen besser sich nicht miteinander anlegen. Glauben Sie, Markus Söder wird sich dran halten?
Ich habe es gerade gesagt, meine Sorgen sind überschaubar.
Okay.
Sind alle klug.
Wenn Friedrich Merz der Bär ist und Markus Söder der Löwe, was sind Sie denn?
Ja, das würde ich jetzt auch gerne wissen.
Da müssen Sie mir jetzt eine Antwort drauf geben.
Ach, weiß ich nicht. In unserem Wappen ist ja der Rhein und die Lippische Rose und ein stolzes Ross. Wer weiß, vielleicht passt das irgendwie auch noch in die Geschichte.
Das passt insofern in die Geschichte, als wir es da mit zwei wilden Raubtieren zu tun haben. Und Sie sind dann ein zahmes Nutztier.
Meinen Sie? Es kann auch ein wildes Pferd sein.
Was soll uns das sagen in Bezug auf Ihre Ambitionen, vielleicht auch noch Kanzlerkandidat zu werden?
Soll ich darauf antworten? Mhm. Ich kenne meine Verantwortung jenseits aller tierischen Wortspiele. Und die habe ich gerade beschrieben.
Lehnen Sie sich da ein bisschen mit dem Lächeln, denn Sie lächeln viel, des Genügsamen zurück und denken, Freunde...
Das ist auch eine humoristische Art, wie Sie an das Thema rangehen. Da kann man ja mal lächeln, oder?
Sie dürfen, Sie sollen sogar lächeln. Aber legen Sie sich ein bisschen zurück und denken, ich bin erst 49. Macht da mal ihr alles klar, streitet euch noch ein bisschen. Ich kann auch in 4 Jahren noch Kanzler werden. Ist das,
ich
gibt
denke
Ihnen das
vor
die Gelassenheit?
Allen Dingen, nee, ich denke vor allen Dingen dran, dass wir in diesem Land eine bessere Regierung brauchen. Und ich leiste meinen Beitrag dazu als Vorsitzender eines großen Landesverbands der CDU und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen.
Wie ist denn der Präsident, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen wohl in 4 Jahren? Ist das dann immer noch der Mann, der mit den Grünen gut kann? Oder kehren Sie zu Ihren konservativen Wurzeln zurück? Was glauben Sie?
Also ich kann es mit den Grünen gut. Wir haben es in dieser Woche bewiesen. Wir haben ein großes Paket vorgelegt für mehr Sicherheit, mehr Stringenz auch in der Migrationspolitik und für bessere Prävention. Das hätten wir wahrscheinlich mit den Liberalen und auch mit den Sozialdemokraten, so wie die Reden dann im Landtag waren, nicht hinbekommen. Das heißt, Führung und Verantwortung, auch lagerübergreifend, funktioniert, auch in einer schwierigen Zeit und auch bei schwierigen Themen. Und das funktioniert jetzt in Nordrhein-Westfalen gut.
Wir sprechen gleich über Solingen. Wenn infolgedessen haben Sie dieses Maßnahmenpaket geschnürt, würde ich jetzt gern noch mal wissen, wie der echte Hendrik Wüst eigentlich ist. Das habe ich nicht umsonst gefragt. Denn Leute, die Sie länger kennen, die beschreiben Sie, als Sie jünger waren, den früheren Hendrik Wüst, als einen ganz anderen Menschen. Krawallig, stockkonservativ, fast schon auch aufbrausend. Es gibt ein Positionspapier, das kennen Sie, das Sie gemeinsam mit Philipp Missfelder, Stefan Mappus und einem gewissen
aber nicht aufbrausend.
Markus Söder 2007 geschrieben haben. Da sehnten Sie sich in der CDU nach heimatverbundenen Patrioten. Und als die Grünen in ihrer Heimatstadt Rede den Bürgermeister stellten, da sollen Sie an die Decke gegangen sein. Wer ist denn jetzt der echte Hendrik Wüst? Der, der mit den Grünen kann oder der eigentlich... Die Grünen nicht so
gut. Ich konnte mit dem Grünen leider nicht so gut. Das hat nicht so gut funktioniert. Und ansonsten, schauen Sie, ich bin jetzt seit über 30 Jahren ein politischer Mensch.
Aber wann haben Sie die Angriffslust über Bord geworfen? Wann passiert
auch, habe ich die über Bord geworfen? Weiß ich gar nicht.
Kennen Sie nicht angriffslustig?
Ja, aber es kommt jetzt heute vielleicht ein bisschen, wissen Sie, ich bin jetzt fast 50, da muss ich jetzt ja auch nicht mehr ständig aus der Hose springen. Also Muhammad Ali hat mal den schönen Satz gesagt, wer mit 50 noch so ist wie mit 20, hat 30 Jahre seines Lebens verplempert. Und da ist da was Kluges dran.
Okay, Sie haben es gerade schon angesprochen, gerade, also Sie haben ein gutes, erfolgreiches Arbeitsverhältnis mit den Grünen, aber... Es knirscht zwischen Ihnen und zumindest einer grünen Ministerin, denn es fällt in den Verantwortungsbereich Ihrer Ministerin für unter anderem Flucht und Integration, Josephine Paul, dass ein folgenschwerer Fehler passiert ist. Es geht um die Frage, warum wurde der mutmaßliche Islamist, der in Solingen 3 Menschen getötet hat, nicht rechtzeitig abgeschoben. Der Mann war ausreisepflichtig, sollte nach Bulgarien abgeschoben werden, der Flug war gebucht, Bulgarien wollte ihn nehmen. Und dann ist aber, als die Polizei ihn aus seiner Unterkunft abholen wollte, ist er nicht angetroffen worden. Und danach hat man ihn nicht wieder behelligt. Man hat ihn nur ein einziges Mal aufgesucht. Wie konnte das geschehen?
Das ist ein typischer Fall für dieses aktuelle System, in dem fast 90% der Dublin-Rückführung an unsere Nachbar- und Partnerländer scheitern. Und das wird aufgearbeitet. Es sind die Regierungsfraktionen, die einen Untersuchungsausschuss beantragt haben. Der wird kommen und dann wird man sich sehr genau die Abläufe anschauen und wir werden die Konsequenzen ziehen. Die ersten Konsequenzen haben wir schon gezogen. Jetzt die zweiten innerhalb des großen Paketes, dass wir deutlich besser werden wollen, noch mal mehr tun wollen bei Abschiebungen, mehr zentralisieren, Schnittstellen beseitigen und so weiter. Ja. Auch mehr Richter einstellen für schnellere Asylverfahren, damit das besser wird. Und wir werden sicherlich auch noch weitere Dinge lernen. Wir sind damit noch nicht am Ende.
Aber dass der Mann nicht abgeschoben werden konnte, liegt im Verantwortungsbereich Ihrer Ministerin für Flucht und Integration. Welchen Fehler hat sie gemacht?
Naja, ob sie persönlich einen Fehler gemacht hat, das wird man im Untersuchungsausschuss sehr genau anschauen.
Ich kann Ihnen das sagen, welche Fehler sie gemacht hat. Sie war zum Beispiel nicht rechtzeitig Tatort. Sie war viel später da als Sie.
Hat aber jetzt mit der Abschiebung nichts mehr zu tun.
Aber sie hat einige Fehler gemacht, wie sie im Umgang damit aufgetreten ist. Sie war 24 Stunden nach dem Anschlag telefonisch nicht erreichbar. Der Innenminister Herbert Reul hat mehrfach versucht, sie zu erreichen. Dann sollte eine Täterbeschreibung rausgegeben werden. Die kam aber nicht, obwohl man eigentlich schon auf der Suche nach diesem mutmaßlichen Täter war. Und dann ist sie erst 3 Tage am Dienstag, hat sie sich erst geäußert und hat sich den Fragen der Presse gestellt. Später als Sie, Sie haben am Montag mit dem Bundeskanzler, waren Sie vor Ort. Und hat sich dann erst den Fragen der Presse gestellt, nachdem Ihr Ministerium, und das haben die Kollegen vom Westdeutschen Rundfunk recherchiert, nachdem Ihr Ministerium beim BAMF, also beim Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge, sich erkundigen musste, wie das überhaupt so grundsätzlich geht mit Dublin-3-Überstellung und Bulgarien. Sind Sie sicher, dass Josephine Paul diesem Amt gewachsen ist?
Sie fragen jetzt ja indirekt nach persönlichen Konsequenzen
der Ministerin. Ich frage ganz direkt.
Ja. Der Ministerin. Die entscheidenden Konsequenzen sind zu ziehen, die Dinge besser zu machen. Die Menschen erwarten von uns, dass wir uns all das, was Sie beschrieben haben, und auch die Frage, kriegen wir es besser hin, abzuschieben. Was ist da schiefgelaufen? Was kann man lernen? Dass wir daraus Konsequenzen ziehen, dass wir klar benennen, was nicht ordentlich gelaufen ist. Und dass wir daraus Konsequenzen ziehen. Und das tut die Ministerin, das tut meine ganze Landesregierung, unter anderem mit diesem größten Paket für mehr Sicherheit und stringentere Abschiebung in Nordrhein-Westfalen in der Geschichte des Landes.
Also Sie halten an der Ministerin fest oder warten Sie die Ergebnisse des Untersuchungsausschusses ab?
Wir arbeiten sehr konsequent daran, dass es besser läuft. Das tut auch die Ministerin.
Sie halten an der Ministerin fest oder warten Sie die Ergebnisse des Untersuchungsausschusses ab?
Wir arbeiten sehr konsequent an den Themen.
Man kann doch schon mal die Frage stellen, wer da politisch Verantwortung trägt. Wenn das nicht die Ministerin ist, wer ist es? Sind Sie es dann?
Die Verantwortung liegt darin, dass es besser gemacht wird. Und daran arbeitet sie sehr, sehr akribisch. Und das tun wir alle.
Sie trägt die politische Verantwortung.
Sie trägt die Verantwortung vor allen Dingen dafür, dass es besser läuft.
Es war der Anschlag von Solingen, der eine neue Debatte auslöste. Nicht nur darüber, wie effektiver abgeschoben werden kann, sondern auch darüber, vor allem jetzt in dieser Woche erst recht darüber, wie erst gar nicht so viele Migrantinnen und Migranten nach Deutschland hereinkommen. Regierung und Opposition werden nicht müde zu beteuern, dass sie gemeinsam an einer Lösung arbeiten wollen, aber es will einfach nicht klappen.
Nach dem Anschlag in Solingen entbrennt ein Streit um die Migrationspolitik.
Dem Bundeskanzler entgleitet mittlerweile das eigene Land.
Merz fordert eine massive Verschärfung des Asylrechts und bietet eine Zusammenarbeit zwischen Opposition und Regierung an. Seine Bedingung? Pauschale Zurückweisungen von Schutzsuchenden an den deutschen Grenzen. Bei einem ersten Asylgipfeltreffen zwischen Ampelunion und Ländervertretern gehen der Union die Regierungsvorschläge nicht weit genug. Merz stellt ein Ultimatum.
Wenn die Bundesregierung nicht bereit ist, bis zum nächsten Dienstag uns eine verbindliche Erklärung zu geben, dass der unkontrollierte Zuzug an den Grenzen gestoppt wird und diejenigen, die immer noch kommen, an den Grenzen in Deutschland zurückgewiesen werden, dann machen weitere Gespräche mit der Bundesregierung keinen Sinn.
Die Ampel kündigt der Union ein Entgegenkommen an. Es kommt zu einem zweiten Treffen. Die Bundesregierung stellt ihre Pläne vor. Vorübergehende Grenzkontrollen an allen Außengrenzen und schnellere Asylverfahren in Grenznähe. Doch das reicht der Union nicht, die die Sitzung nach knapp 2 Stunden platzen lässt.
Die Ampel hat allerdings keinen Vorschlag unterbreitet, der tatsächlich zu Zurückweisungen an der Grenze über das bisher übliche Maß hinaus führt.
Der Unionsvorschlag der Zurückweisung ist rechtlich höchst umstritten. Die Ampel wehrt sich.
Man kann von einer Bundesregierung nicht verlangen, dass sie sich offen im Widerspruch zum Recht begibt.
Die Ampel wirft der Union ein abgekartetes Spiel vor. Der Gipfelabbruch sei reine Inszenierung.
Sie können es nicht. Sie sind der Typ von Politiker, der glaubt, mit einem Interview in der Bild am Sonntag hätte er schon die Migrationsfrage gelöst. So ist das nicht in der Wirklichkeit. Zumal, wenn man zu der Gruppe von Politikern gehört, die kaum, dass sie die Redaktionsräume verlassen haben, vergessen haben, was sie gerade vorgeschlagen haben, weil sie niemals vorhatten, sich darum zu kümmern. Das ist falsche Politik.
Die Behauptung, dass dies gestern hier eine Inszenierung von mir gewesen sei, Herr Bundeskanzler, ich kann es nicht anders sagen, diese Behauptung ist infam.
Stand heute deutet sich eine neue Annäherung an. Merz zeigt sich wieder offen für Gespräche. Sein Vorschlag: das Konzept der Grenzzurückweisungen 3 Monate lang testen.
Und wir erweitern die Runde. Ich freue mich auf 2 weitere Gäste. Gerald Knaus ist da, Migrationsforscher von der Denkfabrik, ich will es richtig sagen, Europäische Stabilitätsinitiative. Und die Autorin und Journalistin Gilda Sahebi ist da, die viel über Migration und Rassismus schreibt. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Wir haben 2 Proteste im Publikum. Könnten Sie, wären Sie so freundlich? Ja. So, würden. Es gibt 2 Proteste und ich weiß nicht, ob Sie das zu Hause sehen können. Sie halten 2 Plakate hoch und ich kann nicht so richtig lesen, was draufsteht. Darf ich Sie bitten, entweder einmal zu formulieren, was Sie wollen, oder das Studio zu verlassen. Wir schweigen ja auch nicht. Sie haben sicher einen. Entschuldigung, könnten Sie mal aufhören zu schreien? Sie haben sicher einen berechtigten Anliegen. Aber dürften wir jetzt unsere Sendung weiter fortführen? Sie können schreiben und sich an uns auf andere Weise wenden, aber heute wollen wir diskutieren und zwar über ein anderes Thema. Danke für Ihr Verständnis. Danke, dass Sie das Studio verlassen. So, jetzt können wir weiter diskutieren. Ich hoffe, bei Ihnen ist alles in Ordnung da oben. Okay. Bevor wir über die Vorschläge inhaltlich reden wollen von der Union, möchte ich Sie natürlich nach dem Film, den wir gerade gesehen haben, erst mal fragen, ist das nicht in Ihren Augen inzwischen ein wenig ein unwürdiges Schauspiel, was sich da zwischen Opposition und Regierung abspielt, im Anschluss an diesen Anschlag, an diesen fürchterlichen Anschlag, der sich in Ihrem Bundesland ereignete?
Natürlich ist der Anschlag jetzt noch einmal in besonderer Weise Anlass, auch über das Thema Migration, aber auch über das Thema Sicherheit zu reden. Schauen wir auf die Debatte der Woche, wo es darum geht, was macht man an Grenzen. Wir werden sicherlich gleich diskutieren, was wie erfolgreich ist. Mhm. Aber unabhängig von der Frage, von welcher oder um welche Einzelmaßnahme jetzt gestritten wird. Wir haben wieder nach den Jahren der Großen Koalition eine der beiden großen Volksparteien in der Oppositionsrolle. Wenn wir jetzt als Union mit der Ampel gemeinsam Beschlüsse fassen zum Thema Migration, dann muss das sitzen.
Aber sitzt ja nicht.
Ja, langsam.
Sitzt ja alles andere.
Sind ja auch noch nicht am Ende. Ich meine, die Union könnte ja bei den Umfragen auch einfach sich zurückziehen und die Ampel wursteln lassen. Tun wir nicht. Tut Friedrich Merz nicht. Man geht immer wieder in die Gespräche und versucht, etwas anzubieten. Das finde ich richtig. Wir brauchen aus der Mitte der Parteienlandschaft heraus Lösungen. Überall, wo das scheitert, werden die Ränder stark. Aber das ist der entscheidende Punkt, wenn ich das noch sagen darf. Mhm. Wenn wir reingehen als Union in eine gemeinsame Lösung, und dann wird es ein Paket geben, es gibt nie nur die eine Lösung. Jetzt wird über ein Thema diskutiert, aber es ist nie nur das eine Thema. Es wird wahrscheinlich ein Paket sein müssen. Dann muss das sitzen. Stellen Sie sich vor, das scheitert, die Union ist in der Mithaftung. Wen machen wir stark? Wieder die extremen Ränder des Parteienspektrums. Deswegen muss am Ende was rauskommen und nicht nur irgendein Formelkompromiss, irgendetwas, das die Ampel auch alleine machen kann.
Und Sie glauben, da kommt ein Kompromiss bei raus? Was gibt Ihnen den Glauben?
Ja, ich werbe dafür und die Ampel ist bereit zu reden. Die Opposition, also in dem Fall die Union, ist bereit zu sprechen. Ich hoffe darauf. Und was wir in Nordrhein-Westfalen schaffen, politische Lager übergreifend, ein so großes Paket für mehr innere Sicherheit und mehr Steuerung und Stringenz in der Migration, dann muss es auch möglich sein zwischen Ampel und Union.
Braucht sie es vielleicht als Mediator?
Das kriegen die schon alleine hin.
Das macht im Moment nicht den Eindruck, aber wir wollen ein bisschen inhaltlich erfahren, um was es hier eigentlich geht. Ist das jetzt, wenn man der Union glaubt, das neue Allheilmittel, Herr Knaus? Zurückweisen an der Grenze.
Also darauf kann man sehr schnell und einfach antworten, nein. Weil dieser Vorschlag, der wurde intensiv diskutiert 2015, der wurde intensiv diskutiert 2018. 2018, das haben die Leute vergessen, hat die Angela Merkel sich mit Horst Seehofer geeinigt auf Zurückweisungen an der Grenze zu Österreich. Hat aber gesagt, klugerweise, lieber Wie gesagt, Horst oder lieber Herr Minister, fahren Sie nach Wien, reden Sie mit Ihren Parteifreunden. Die brauchen wir, damit das geht. Und er hat zugestimmt, fuhr nach Wien und Sebastian Kurz hat gesagt, natürlich geht das nicht. Die gleiche Reaktion, die wir jetzt hatten von Donald Tusk und von einem christdemokratischen Innenminister in Wien und von anderen Nachbarn Deutschlands. Die Vorstellung, ich glaube, das ist die Schlüsselfrage, ob, wo und wie, ob man irreguläre Migration reduzieren will, da ist, glaube ich, der Großteil der Regierungsparteien und die Opposition einer Meinung. Nicht alle bei den Grünen, aber auch viele. Aber das ist die erste Frage. Will man irreguläre Migration reduzieren? Wo man es macht, da kommen derzeit untaugliche Vorschläge sowohl von der Regierung als auch von der Opposition an der deutschen Grenze. Das wird nicht funktionieren, weil das immer auf Kosten der Nachbarn geht, aber praktisch braucht man die Nachbarn, um es zu tun. Also das ist der Widerspruch. Es wird europäische Spannungen erhöhen, aber keine Kontrolle bringen. Wenn es nicht dort ist, dann muss man es an der Außengrenze machen. Und da ist dann die Frage, wie? So wie jetzt mit Libyen, mit Gewalt oder auf einem Weg, der die Menschenwürde und die Menschenrechte bewahrt?
Sie spielen auf ein Drittstaatenmodell an, über das wir noch unbedingt sprechen wollen. Heute möchte erst mal Frau Sahebi fragen, wie Sie auf diese Forderung blicken der Union.
Also ich habe das Gefühl, dass es ein Theaterspiel ist, ein Schauspiel. Auch die Szene, die wir gesehen haben, Friedrich Merz braucht ja diesen Trick, um dann auch als Staatsmann auftreten zu können. Also ohne Trick ging das wohl anscheinend nicht. Und also Friedrich Merz und seine Partei und auch die CSU, die müssen das ja so machen. Weil wenn sie jetzt sich einigen mit der Ampel und dann tritt das in Kraft, und die Migration sinkt aber nicht so, wie man sich das vorstellt. Ich weiß auch gar nicht, was das muss dann sitzen heißen soll. Also ist es eine Zahl? Was bedeutet das? Wie niedrig muss sie sinken, dass es dann in Ordnung ist oder alle zufrieden sind? Das habe ich bis heute nicht verstanden. Und dann sind wir im Bundestagswahlkampf. Dann wird er genauso in Haftung genommen. Das heißt, dieses ich mache mit und dann wieder nein, aber nur, wenn ich diesen einen Punkt bekomme. Das muss er ja machen, weil er sagt ja, die Migration sinkt erst, wenn wir genau das machen, was ich sage. Wenn wir genau diese eine Sache machen. Und auch das stimmt.
Können wir gleich mal fragen, was heißt denn das Ziel von das muss sitzen? Sie haben ja eine Maximalforderung.
Die Menschen sehen ja in Deutschland, dass wir am Rande oder mittendrin sind in Überforderung. Das mag in der einen Stadt so sein, das mag in der anderen Stadt anders sein. Ich habe am Freitag noch eine Grundschullehrerin getroffen, langjährige Grundschullehrerin, die mir sagt, ich habe jetzt 6 Kinder in der Klasse, in der Grundschulklasse, die mich mit fröhlichen großen Augen angucken, aber kein Wort verstehen. Das ist das, was Menschen ja spüren, was ja auch die Eltern von den anderen Kindern spüren. Ich habe Bürgermeister vor mir stehen, die sagen, ich weiß jetzt wirklich bei der Unterbringung kaum noch, wohin. Wir müssen insofern Zahlen reduzieren bei irregulärer Migration, damit wir auch den Menschen noch helfen können, die kommen. Und natürlich hat Herr Knaus vollkommen recht. Wir sind die Partei von Adenauer und Kohl. Wir wollen doch natürlich am allerliebsten eine europäische Lösung. Nur es sind europäische Nachbarländer, die nicht mehr registrieren, die durchwinken. Es sind europäische Nachbarländer, die registrierten Menschen kaum zurücknehmen. Ich sage es nochmal, 90% der Dublin-Überführung, das sind unsere Partner, das sind unsere engsten Freunde in Europa, scheitern, weil die Regeln so einfach nicht passen. Und deswegen brauchen wir eine Reduktion, so hat es der Bundespräsident gesagt. Ich sage eine Beendigung von irregulärer Migration. Und ich möchte, wenn ich das sagen darf, einmal zurückweisen, diesen Vorwurf, wir wollten gar nicht. Wir wollen nichts lieber als dieses Thema rausnehmen aus dem Bundestagswahlkampf. Denn wir haben überall gesehen, ob in Frankreich, in den Niederlanden, ich komme direkt von der niederländischen Grenze, habe sehr oft darüber mit unseren Freunden aus den Niederlanden gesprochen, auch mit Mark Rutte darüber gesprochen. In dem Moment, wo der Wahlkampf um das Thema Migration geht, wissen wir doch, was passiert. Die Extremisten werden fett, das will
aber
kein Mensch.
Aber
wenn wir was machen, dann muss es, wenn wir mitmachen, die Ampel ist ja alleine in der Lage, Gesetze zu beschließen, wenn wir mitmachen, dann muss es eben genau diesem Ziel dienen. Ich habe eben etwas flapsig gesagt, dann muss es sitzen, es muss diesem Ziel dienen, irreguläre Migration zu beenden, damit wir noch klarkommen, damit auch Akzeptanz da bleibt bei den Menschen, die es tun müssen vor Ort.
Wir wollen verstehen, was genau hinter diesem Vorschlag steckt und wie realistisch er ist. Jetzt hat der Knaus schon gesagt, es wird nicht funktionieren. Die juristische Grundlage ist die Notlage, die nationale Notlage.
Es gibt verschiedene juristische Grundlagen.
Aber die Sie erklären wollen, und das ist schon mal was ich nicht verstehe, weil wie wollen Sie den Europäern erklären, wir sind das Land, das gerade eine ganz tolle Europameisterschaft gefeiert hat, die völlig problemfrei durchgeführt wurde. Wir sind das Land, in dem die Asylanträge um 27% dieses Jahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen sind. Wir erklären jetzt eine nationale Notlage. Wollen Sie sagen, ich, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, habe die Kontrolle über meine Kommunen, in denen solche Zustände herrschen, wie Sie sie beschrieben haben, verloren?
Schauen Sie, wenn Sie sagen, die Asylzahlen gehen runter. Das, was oben drauf kommt, ist etwas weniger als im Jahr zuvor. Wir haben auch 1 Million Menschen aus der Ukraine aufgenommen. Das kommt in diesen Asylstatistiken nicht vor, weil sie keinen Asylantrag stellen müssen. Diese Menschen brauchen auch Unterkunft. Diese Kinder brauchen auch Betreuung. Diese Kinder brauchen auch Lehrerinnen und Lehrer. Wenn wir immer von diesen Asylzahlen sprechen, das kommt ja immer noch oben drauf. Nach Nordrhein-Westfalen kommen Monat für Monat um die 5.000 Menschen. Mal sind es ein paar weniger, mal sind es ein paar mehr. Manche beantragen Asyl, manche kommen aus der Ukraine. 5.000 Menschen jeden Monat, mit denen ich gut umgehen muss. Und ich will damit gut umgehen. Und jede Bürgermeisterin, jeder Bürgermeister will damit gut umgehen. Alle Lehrerinnen, Lehrer, Erzieher wollen das gut machen. Aber alle sagen mir auch, es funktioniert nicht mehr. Davon reden wir.
Sind die Zahlen verkraftbar, über die wir gerade sprechen?
Naja, also ich glaube, es gibt da zwei Ebenen. Das eine ist festzustellen, Deutschland hat in den letzten 3 Jahren so viel Menschenschutz gewährt wie noch nie in der Geschichte. Also 2022 war 1 Million Ukrainerinnen plus zusätzlich im letzten Jahr gab es 350.000 Asylanträge. Das ist die höchste Zahl seit 2016. In diesem Jahr ist es runtergegangen von dieser Zahl, aber es werden auch in diesem Jahr wieder 260.000 sein. Das Zweite ist zu sagen, ich verstehe ja die Motivation der Union. Ich sage nur, der Ansatz wird nicht funktionieren. Aber die Motivation ist festzustellen, dass in den letzten 10 Jahren Österreich und Deutschland zusammen mehr als die Hälfte aller positiven Asylentscheidungen in der EU getroffen haben. Mhm. Weit überrepräsentiert. Mhm. Es stimmt, viele europäische Länder halten sich nicht mehr an das Recht, das sie beschlossen haben. Sie behandeln Leute so, dass sie weiterziehen. Mhm. Das europäische Asylsystem mit Dublin ist zusammengebrochen. Ergebnis ist, nur das Problem in dem Ansatz der Union ist, die direkten Nachbarn sind die, die ganz viele aufgenommen haben. Also Polen hat mehr Ukrainer aufgenommen, bei weitem als Deutschland pro Kopf. Tschechien hat 350.000 Ukrainerinnen aufgenommen, viel mehr als Deutschland. Österreich hat mehr Asyl vergeben, mehr Schutz vergeben pro Kopf als Deutschland in den letzten 10 Jahren und in den letzten 2 Jahren. Das ist das Problem am Ansatz der Union ist zu sagen, oder jeder Ansatz, es ist nicht nur die Union, es fordern ja auch einige andere, die FDP ja auch, Zurückweisungen an der Grenze, die ja gegen EU-Recht sind. Darum muss man die Notlage erklären. Wenn die Nachbarn dann sagen, aber für uns gilt EU-Recht. Also man kann nicht jemanden von der Grenze zurückschicken zu uns, wenn diese Person eigentlich nach Bulgarien, Griechenland, Ungarn, wo auch immer das Verfahren haben müsste, können nicht funktionieren an einer grünen Grenze, außer, und hier wird es politisch gefährlich, außer wir schaffen Schengen ab. Mhm. Und das ist ja das Problem. Es gibt unglaublich viele Grenzen, die die Leute überwinden am Weg nach Deutschland. Wer als Syrer aus der Türkei nach an die deutsch-österreichische Grenze kommt, hat 5 internationale Grenzen in Südosteuropa überwunden. Die Vorstellung, dass an einer Grenze, wo es keine Gewalt geben wird, davon bin ich überzeugt, deutsche Polizisten prügeln die Leute nicht, wo es keinen Zaun gibt und wo der eine Partner nicht kooperieren wird, weil er das für Unrecht hält, dass wir dort Leute nachhaltig stoppen können, ist utopisch. Das ist das Problem. Und das geht nur dann, und da kommen wir wieder zur AfD, wenn man dann bereit ist zu sagen, okay, dann schaffen wir Schengen ab, dann bauen wir einen Zaun wie Viktor Orban, dann schaffen wir einen neuen Grenzschutz, das wird die Bundespolizei, so wie sie heute aufgestellt ist, nicht schaffen, zerstören wir eine der großen Erfolgsgeschichten der europäischen Integration. Und dass es dann immer noch nicht klappen wird, haben wir ja am Balkan gesehen. Also die Idee, wir lösen das Problem an den deutschen Binnengrenzen, ist politisch gefährlich, weil es den Europäischen Gerichtshof dazu zwingt, dann Deutschland im Grunde zu sagen, was ihr macht, ist Unrecht. Der Gerichtshof würde die Notlage zurückweisen. Und dann hat die AfD ihr Thema und sagt, Europa hindert uns, uns zu schützen. Alle sagen, wir haben eine Notlage. Der Europäische Gerichtshof kommt dazwischen. Das ist wirklich ein Spiel mit dem Feuer ohne Resultate. Und daher ist die Debatte richtig, dass die demokratischen Parteien darüber reden, was sie tun. Ich glaube auch, dass man das Thema aus dem Wahlkampf bringen könnte. Mit Maßnahmen, die zeigen, es sinkt, wir haben Kontrolle, nicht auf null, das ist utopisch, aber wir haben wieder ein Konzept, das ist wichtig. Aber beide Vorschläge der Regierung und der Opposition, die in den letzten 2 Wochen gemacht wurden, Beide werden die Erwartungen nicht erfüllen. Und das ist auch gefährlich, denn wenn man viel über das Thema redet und dann Vorschläge macht, die nicht funktionieren, hilft das der Mitte nicht.
Und das, was Gerald Knaus beschreibt, hat die CDU schon mal ganz anders gesehen. Und wenn wir weiterreden wollen, würde ich gerne noch mal eine Einlassung wieder von Angela Merkel 2015 zeigen. Und zwar war sie im Oktober 2015 bei Anne Will.
Brauchen wir einen Aufnahmestopp?
Ja, wie soll das funktionieren? Das Problem ist ja, Sie können die Grenzen nicht schließen. Wir haben Grenzkontrollen durchgeführt. Wenn wir die Grenzen schließen würden, Deutschland hat 3000 Kilometer Landgrenze, dann müssten wir um diese 3000 Kilometer einen Zaun bauen. Wir konnten in Ungarn besichtigen, was dabei herauskommt. Wenn man einen Zaun baut, dann werden die Menschen sich andere Wege suchen. Dann werden sie über die grüne Grenze überall herüberkommen. Das wird nicht klappen. Es gibt den Aufnahmestopp nicht.
Nochmal, Herr Wüst, hat Angela Merkel recht. Es gibt den Aufnahmestopp nicht. Die Leute kommen über die grüne Grenze.
Es gibt viele Debatten gerade, aber ich habe noch nicht gehört, dass irgendjemand Grenzen schließen will. Es geht um Grenzkontrollen. Und die werden jetzt ja auch eingeführt. Die Bundesregierung hat, genau wie die Große Koalition vorher, immer gesagt, das ginge nicht. Jetzt geht es doch, weil man, Sie haben eben die Europameisterschaft genannt, anlässlich der Europameisterschaft Kontrollen gemacht hat. Und sie waren ja erfolgreich. Insofern ist die.
Aber Sie wollen einen Aufnahmestopp. Sie wollen das sehr wohl. Weil Sie wollen, dass alle, die über Europa, über den Landweg.
Ich möchte irreguläre Migration begrenzen. Übrigens,
parteiübergreifend. Und die über den Landweg in Europa kommen, die möchten Sie nicht mehr ins Land lassen. Das ist ein Aufnahmestopp. Oder sehe ich das falsch?
Nein, es werden ja auch andere Menschen noch kommen über den Luftweg. Es kommen Menschen aus aller Herren Länder über den Luftweg aus Griechenland zum Beispiel zu uns. An einem Tag, an einem ganz normalen Tag am Düsseldorfer Flughafen 15 Menschen, die mit griechischen Flugzeugen kommen. Und wir werden ja auch unserer Verpflichtung gerecht, wenn wir innerhalb von Europa verteilen. Das ist ja die Idee auch bei GEAS, bei der gemeinsamen europäischen Asylsystematik, die beschlossen
aber das Problem,
wurde, aber
Sie
noch nicht
aber
umgesetzt
ist. Eben noch nicht umgesetzt. Aber insofern das Problem, das Frau Merkel beschreibt, ist ja das, was
Sie,
auch Gerald Knaus schon gesagt
ein großes
hat.
Herz.
Wir die Leute kommen ja über die grüne Grenze.
Unseren Anteil,
wie viel Sinn macht das, was Sie vorschlagen?
Bei Kontrollen Menschen aufzugreifen, die woanders schon sicher waren, ist weder Schließung und ist auch kein Stopp. Niemand sagt das. Aber Leute ins Land kommen zu lassen, die eigentlich woanders sicher sind, die woanders schon kontrolliert sind und wo 90% der Menschen dann nicht entlang der Regeln, wir sind die Einzigen, die sich an diese Regeln noch halten.
Und Österreich.
Und Österreich. Geschenkt.
Und die Schweiz.
Muss der Österreicher, naja, also es gibt auch die Bilder, wo kräftig durchgewunken wird an Schweizer Bahnhöfen. Ich weiß nicht so recht. Aber sei es drum, dann sind es eben 3. Aber wenn Menschen zurückgenommen werden müssen, weil sie in einem anderen, in einem europäischen Partner- und Nachbarland, wo alle unsere Werte gelebt werden, nicht zurückgenommen werden, dann sind wir die Einzigen, die es noch machen. Das verstehen die Menschen nicht. Und dann muss man, glaube ich, aufpassen. Hier redet keiner von Schließung. Wir reden von Kontrollen und wir reden von Zurückführung. Natürlich muss man es besprechen. Sie haben vollkommen recht. Wenn die Nachbarländer nicht wollen und bocken, dann wird es schwierig. Aber vielleicht kommt man dann mal ins Gespräch darüber, dass diese Dublin-Regeln besser gelebt werden. Das wäre auch schon ein Erfolg, den die Debatte hat. Es wäre vielleicht am Ende der schonungsvollere für alle anderen Folgefragen. Alles in Ordnung. Aber das sozusagen zum Tabu zu erklären und zu sagen, ja, was eigentlich zu sagen? Wir machen so weiter? Das ist doch nicht richtig. Am Ende muss es so sein, dass wir entweder mit Drittstaatenlösung oder, so wie es in GEAS beschrieben ist, an der europäischen Außengrenze die Kontrollen machen. Meine Landesregierung hat sich jetzt dafür ausgesprochen, alle Asylverfahren, nicht nur die für die mit geringer Bleibeperspektive, wie es in der gemeinsamen europäischen Asylpolitik verabredet ist, an der europäischen Außengrenze zu machen. Natürlich wäre das besser. Mhm. Aber bis das etabliert ist, brauchen wir Antworten.
Frau Sahibi, wo ist denn Ihre Antwort? Hat Herr Wüst nicht recht, wenn er sagt, wir können so nicht weitermachen, wenn im jüngsten Deutschland-Trend 77% der Deutschen sagen, wir brauchen eine Kehrtwende in der Migrationspolitik.
Ich wollte es gerade tatsächlich sagen, also wenn ich mich nicht seit Jahren intensiv mit Migration beschäftigen würde, dann würde ich, wenn ich Ihnen beiden zuhöre, total Panik bekommen. Weil ich hätte das Gefühl, ganz viele Menschen stehen vor den Toren Deutschlands und Europas und alle wollen rein. Und wenn wir jetzt nicht sofort was machen, dann passiert was ganz Großes. Irgendwas explodiert oder irgendwas passiert oder ich weiß auch nicht was genau, aber es klingt so, als wäre das jetzt die letzte Chance, etwas zu tun, bevor Deutschland im Bach runtergeht. Das ist nicht wahr. Diese Debatten, die gerade geführt werden, die werden seit den 80er Jahren geführt. Und jedes Mal haben wir gehört, jetzt ist 5 vor 12. Und so schlimm wie jetzt war es noch nie. Also so lang ist die Geschichte der Geflüchteten in Deutschland ja noch nicht, dass es jetzt schon das Schlimmste ist als je in der Geschichte, weil diese Geschichte ist ja noch gar nicht so lang. Und als in den 80er Jahren die Geflüchteten kommen, da wollte, oder viele Ausländer im Land waren, wollte Helmut Kohl schon die Hälfte der Türken loswerden. Und in den 90er Jahren war das Boot voll. Also wir kennen das ja alles. Anfang der 90er Jahre waren die Zahlen von Menschen, die nach Deutschland kamen, weitaus höher als im Moment. Das heißt nicht, dass man nicht was tun kann. Das heißt, und da kommen wir zu den Umfragen, was erzählt man, wie erzählt man es in dieser, es ist eine neue Dimension, es ist jetzt so schlimm wie noch nie, was nicht stimmt. Oder spricht man einfach darüber in Ruhe, was man tun will. Und das macht man nicht. Und natürlich, also ganz kurz, ich komme aus der Medizin. Es gibt sowas wie nosokomiale Infektionen.
Was?
Das sind Infektionen, die zieht man sich im Krankenhaus zu. Mhm. So. Und dann geht man eigentlich gesund oder für einen anderen Eingriff dahin und dann wird man krank, Bakterien, Pilze, Viren, im Krankenhaus. Und jedes Jahr sterben daran 15.000 bis 20.000 Menschen. Wenn jetzt Politiker und Medien jeden Tag über dieses Thema sprechen würden und wie schrecklich das ist und dass man sofort was tun muss, ich garantiere Ihnen, dann hätten 80% der Menschen Angst davor. Mhm. Ich nehme an, jetzt ist die Zahl vielleicht bei 2%, ich weiß es nicht, weil die meisten das dem Griff wahrscheinlich noch gar nicht gehört haben. Nur um zu sagen, wenn man ernsthaft über ein Thema sprechen will, dann muss man das machen, ohne Menschen Angst zu machen. Und das passiert aber gerade.
So wie Sie jetzt abgebogen sind am Ende, okay, ohne Menschen Angst zu machen. Aber es kann auch nicht sein, dass wir in einer Situation, wo die Menschen vor Ort ja sehen, was los ist, 6 Kinder in einer Schulklasse, Unterbringungsprobleme und so weiter, dass man dann das Thema irgendwie bemäntelt und sagt, ist halb so schlimm.
Nein,
werfe ich Ihnen ja gar nicht vor. Werfe ich Ihnen gar nicht vor. Wir müssen es schon natürlich mit Besonnenheit und mit konstruktiven Debatten einer Lösung zuführen. Da bin ich total bei Ihnen. Aber was wir nicht machen dürfen, ist beschönigen, ist totschweigen.
Nein.
Und das haben wir ehrlich gesagt auch viel zu lange
gemacht.
Das ist
nicht die Alternative.
Das war ein bisschen in den letzten anderthalb Jahren so. Da haben wir immer über Kapazitäten geredet. Ich weiß gar nicht, wie oft wir als Ministerpräsidentenkonferenz beim Bundeskanzler waren. Und wir haben mit den Kapazitäten, mit den Möglichkeiten, mit dem argumentiert, was der Bundespräsident sagt. Wir dürfen die Gutwilligen nicht überfordern. Das war unser Argument. Passiert ist nichts. Man hatte fast das Gefühl, alle sollen eigentlich schön schweigen und nicht so hart drüber reden.
Nicht schweigen. Ich glaube, das, was Frau Sahibi meint, ich kann ihr da ein bisschen helfen mit einem Beispiel, was wir auch zeigen wollten, ist, wie darüber gesprochen wird. Das ist eben auch ein zentraler Punkt. Und wir haben ein Beispiel aus dem Brandenburger Wahlkampf von Friedrich Merz. Da ist die Kamera. Da hat er sehr wohl, das darf man nicht verschweigen, er hat ganz doll betont, dass die Mehrheit in Deutschland der Migrantinnen und Migranten fleißige Leute sind, die gut integriert sind, fantastische Leute, die bei uns leben. Aber er hat davor eben auch das gesagt.
Schaut euch mal die Schulen an, schaut euch die Wohnraumsituation an, schaut euch die Universitäten an, schaut euch die Krankenhäuser an, schaut euch die Arztpraxen an, schaut euch an, was das für Konsequenzen hat, wenn ein Land durch Migration überfordert wird.
Migranten sind an allem schuld, demnächst auch an kaputten Brücken? Oder?
Nein, es wäre schön gewesen, wenn Sie die 20 Sekunden vorher auch gezeigt hätten.
Deswegen habe ich es gesagt. Ich habe es gesagt.
20 Sekunden vorher, das, was er da macht, ist ein Selbstzitat. Er berichtet, wie Sie die Debatte in der Bundestagsfraktion geführt haben. Dieses Ding ist ja im Internet rauf und runter gelaufen. Mhm. Ich wollte wissen, was ist davor und danach. Man macht das
und
ja auch schon ein bisschen länger.
Das, was er davor gesagt hat, habe ich zitiert.
Nein, er hat gesagt, ich erzähle euch jetzt mal, wie ich es in der Bundestagsfraktion diskutiert habe. Es gab diese Meinung und jene Meinung. Mhm. Wir haben es sehr, sehr, sehr ausgiebig diskutiert. So sinngemäß beschreibt er das. Und dann habe ich den Kollegen gesagt, schaut euch das an. Friedrich Merz ist ein pointierter Redner, aber es ist auch im Ergebnis nichts anderes als das, was uns Bürgermeister beschreiben, was ich dem Kanzler gesagt habe, in einem ruhigeren Sound. Vielleicht, okay, über Ton kann man immer streiten, aber das ist doch ein Stück die Lage. Das ist... Bundespräsident sagt, wir dürfen die Gutwilligen nicht überfordern.
Sie zitieren den Bundespräsidenten, aber es gibt auch, und das ist was Herr Knaus schon angesprochen hat, auch eine Einlassung des ersten parlamentarischen Geschäftsführers der AfD-Fraktion im Bundestag, der diese Woche gesagt hat, ja, herzlichen Dank, ihr übernehmt genau das, was wir die ganze Zeit gesagt haben, das kommt jetzt von der Union. Wir haben immer recht gehabt, Herr Knaus.
Aber ich glaube, da muss man sehr aufpassen. Also, der Vorschlag der Union zu sagen, wir wollen die Zahl der Asylanträge in Deutschland reduzieren, dass mehr Anträge in anderen EU-Ländern sind, der widerspricht nicht den Menschenrechten. Es ist keine Frage der Menschenrechte, ob ein Asylantrag in München oder in Wien oder in Zürich oder in Prag gestellt wird. Das ist kein menschenverachtender Vorschlag, der sagt, wie AfD-Politiker in Thüringen im Wahlkampf, wir wollen massenhaft Leute vertreiben. Darüber redet ja niemand bei den demokratischen Parteien. Die Idee, irreguläre Migration zu reduzieren, haben alle europäischen Regierungen. Alle 27. Es gibt keine einzige, die das nicht als Ziel hat. Das ist zweimal im Koalitionsvertrag der Ampel. Da steht explizit, wir wollen die irreguläre Migration reduzieren. Es gibt, und das ist ja auch normal in Deutschland, auch die Zeitumfrage hat das gezeigt, auch die 18%, 20%, die sagen, warum soll man sie reduzieren? Aber die 80% oder 77% sagen, wir wollen das. Ein vernünftiger Diskurs geht jetzt darum, wie können wir das, was die Mehrheit der europäischen Regierungen und übrigens alle Einwanderungsgesellschaften führen, die gleiche Debatte, Kanada, die USA, Australien, in jedem dieser Länder herrscht der Wunsch, die irreguläre Migration zu reduzieren, selbst wenn man gleichzeitig große Zahlen von Menschen legal aufnimmt. Hier zu vermischen, was die AfD, also die gegen jede Migration sind, gegen Muslime sind, gegen Ausländer sind, die sogar davon träumen, Leute der ersten, zweiten Generation wieder zu vertreiben, darf man nicht in den gleichen Topf werfen mit denen, die sagen, wie kriegen wir Kontrolle? Die Frage ist,
das darf man
Kontrolle?
Nicht.
Nee, natürlich.
Das hat auch keiner getan.
Nee, das ist klar. Aber,
also
aber
ich möchte ganz zurückgehen, weil das geht Politikern, finde ich, viel zu oft durch. Wenn Sie sagen, die Schulen sind überlastet, ist das richtig. Wenn Sie sagen, die Kommunen sind überlastet, ist das richtig. Und dieses Zitat von Friedrich Merz, da braucht man keinen Kontext. Es war schon sehr bewusst so gesagt. Und es ist natürlich für Politiker genial, absolut genial. Und das funktioniert, weil eben den Menschen Angst gemacht wird. Die Migranten überlasten uns. Das heißt, ich muss mich nicht dafür verantworten, dass ich es nicht schaffe, genug Lehrer im Land anzustellen. Ich muss mich nicht dafür verantworten, dass ich nicht die nötigen Hebel in Bewegung setze, um Wohnraum günstig zu machen. Genug Kita-Plätze, all das. Und ständig zu sagen, ich weiß gar nicht, was er mit Universitäten gemeint hat, das ist ein ganz altes Narrativ.
Das ist wieder, ehrlich gesagt, so eine Unterstellung.
Darf ich das kurz zu Ende führen?
Das passiert nicht.
Doch, genau das passiert. Das ist genau der Punkt. Das ist dieses alte Narrativ und das hört man inzwischen. Und da kommt man mit der AfD zusammen. Wir gegen die. Wir
kommen überhaupt nicht mit denen zusammen. Machen Sie sich da mal keine Sorgen.
Die sind doch, weil das genau dasselbe Fundament ist von dem, was gesagt wird. Es heißt, wir gegen die und die Ausländer sind schuld. Wie gesagt, das ist unabhängig von Maßnahmen, die man gegen irreguläre Migration unternehmen will. Das ist einem Staat überlassen, das zu tun. Aber so etwas spaltet die Menschen. Es hilft überhaupt niemandem und es entspricht nicht der Wahrheit. Es ist nicht richtig, dass die Schulen, die Krankenhäuser und alles wegen der Migranten überlastet sind. Stellen Sie sich eine Schulklasse vor von 84 Schülern. Da kommen 3 Schüler dazu. Wenn alles auseinanderfliegt...
Also 84 haben wir noch nicht. So groß sind die Probleme noch nicht. 84
Schüler. 84 Millionen Einwohner haben wir in Deutschland. Und wir sind bei 2,5 bis 3 Millionen Geflüchteten. Und alles fliegt auseinander, dann hat Deutschland, der Staat und die Strukturen ein Problem. Und dann immer zu sagen, die sind schuld und die überlasten uns, das ist nicht richtig, das entspricht nicht der Wahrheit.
Also natürlich war unser Schulsystem auch vorher nicht auf Rosen gebettet, das ist völlig klar.
Der PISA-Test vor 20 Jahren war schon eine Katastrophe.
Aber wenn im ersten Jahr des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine 40.000 Kinder nach Nordrhein-Westfalen kommen, die Lehrerinnen und Lehrer, die ich dafür brauche, hätte ich vor 7 Jahren anfangen müssen auszubilden. Dann kann man das nicht einfach wegwischen und sagen, naja, hättet da mal vorher eure Hausarbeiten gemacht. Die Kinder sind jetzt da. Und ich habe es immer gesagt, wir müssen uns um diese Kinder kümmern. Es sind alles unsere Kinder. Alle brauchen, ob sie hier bleiben, ob sie das Land wieder verlassen, die besten Chancen. Völlig klar. Aber die Lehrerinnen und Lehrer, die es vor Ort machen, die können sich dafür, dass ich das sage, auch keine Hilfe kaufen. Jetzt stellen wir alles ein, was wir kriegen können. Lehrerinnen und Lehrer, Schulsozialarbeiter, Schulpsychologen, sogar Alltagshelfer, die keine pädagogische Ausbildung haben. Alles schaffen wir an die Schule. Volle Priorität in meinem Landeshaushalt, obwohl es Geld an allen Ecken und Enden fehlt. Machen wir. Aber die Lehrerin, die ich vor 7 Jahren nicht ausgebildet habe, kann ich heute nicht in die Schule schicken. Also ganz so wegwischen kann man es nicht.
Und was mir, den Punkt haben wir verstanden,
ja, Herr Wüst. Ich habe noch einen zweiten, wenn ich darf.
Eigentlich nicht.
Ganz kurz. Der Punkt ist nämlich der, Sie unterstellen jetzt, dass die Debatte den Menschen Angst macht. Nicht die Debatte macht den Menschen Angst. Vielleicht macht manche Debatte von AfD und anderen Menschen Angst. Geschenkt, einverstanden. Aber die Situation macht Menschen Sorge mindestens. Die Situation in unseren Städten, an unseren Hauptbahnhöfen und so weiter und so weiter. Das kann man nicht wegwischen und sagen, das ist jetzt, weil einer mal ein bisschen pointiert redet oder so oder weil die AfD was sagt. Das mag alles stimmen, aber es haben auch einfach Menschen Sorge, weil eine Situation so ist, wie sie ist. Das kann man nicht einfach auf die politische Debatte schieben.
Nur 8% der Menschen kriegen über Migration Informationen aus ihrem persönlichen Umfeld. Der Rest, das heißt mehr als 90% laut Eurobarometer, kriegt seine Informationen aus den Medien. Natürlich, die allerwenigsten Menschen kriegen das mit. Das heißt nicht, dass es die Überlastung nicht gibt. Aber zu sagen, dass 80% der Menschen in ihrem Umfeld jeden Tag sehen, was Migration mit ihrem Leben macht, das ist nicht richtig.
Wie können wir irreguläre Migration begrenzen, ist heute unser Thema. Deswegen hole ich Sie noch mal zurück. Ja. Denn wir wollen in der verbleibenden Zeit noch diskutieren. Wir haben jetzt schon verstanden, ich zumindest habe verstanden, dass der Unionsvorschlag juristisch mindestens umstritten ist und europäisch nicht praktikabel. Aber es gibt einen Vorschlag, der kommt nicht überraschend von unserem Gast, Gerald Knaus, denn er ist der Vordenker des EU-Türkei-Deals. Es geht um ein Drittstaatenmodell. Und bevor wir darüber sprechen, gucken wir uns kurz an, wie das funktioniert.
2022 schließt Großbritannien mit Ruanda ein bilaterales Abkommen im Kampf gegen irreguläre Migration, das sogenannte Ruanda-Modell. Nach diesem Modell sollen irregulär eingereiste Geflüchtete kurz nach ihrer Ankunft auf britischem Boden in einem Flüchtlingslager festgesetzt werden. Nach kurzer Zeit sollen die geflüchteten Menschen per Flugzeug in ein sogenanntes sicheres Drittland ausgeflogen werden. Erst dort findet die Prüfung ihres Asylantrags statt. Im Fall von Großbritannien hätte das Ruanda werden sollen. Dem ostafrikanischen Land sagte die britische Regierung im Gegenzug eine Summe von rund 440 Millionen Euro zu. Bei einem positiven Ausgang des Asylverfahrens können die geflüchteten Menschen dort bleiben. Zurück nach Großbritannien dürfen sie jedoch nicht. So der Plan. Aber in die Praxis wird das umstrittene Projekt nie umgesetzt. Gerichtsurteile verhindern das Abheben entsprechender Flugzeuge nach Afrika. Eine der Urteilsbegründungen: Ruanda sei kein sicherer Drittstaat, in den Asylbewerber geschickt werden können.
Herr Knaus, Drittstaaten müssen sicher sein. Wie können wir gewährleisten, dass in diesen Drittstaaten Menschenrechte genauso angewendet werden, wie wir sie vielleicht in der EU möchten?
Also, ich stimme vollkommen zu, dass die Debatte nicht von der AfD getrieben sein darf. Es gibt andere Gründe, warum wir sagen, wir haben eine katastrophale Situation. Und ein Grund ist, dass im letzten Jahr allein 3.900 Menschen ertrunken sind auf dem Weg nach Spanien und Italien. 3.900 in einem Jahr, das ist wie in einem Krieg. In den letzten 10 Jahren 30.000. Mhm. Und wir haben gesehen bei der Einigung, die die niederländische Regierung damals in der Präsidentschaft, auf Vorschlag übrigens der Türken, mit denen hatte ich den meisten Kontakt 2016 und auch mit den Niederländern, die Einigung mit der Türkei hat dazu geführt, dass in der Ägäis innerhalb von Wochen statt 1.100 Toten in 12 Monaten ist die Zahl der Toten auf 80 gefallen. Die Zahl der Menschen, die in Boote gestiegen sind, ist auf 3% gefallen innerhalb von Wochen. Das war ein Abkommen, wo man gesagt hat, ab einem Stichtag will man Menschen entmutigen, in Boote zu steigen, ohne Flüchtlingsrecht zu verletzen. Es gibt kein Gericht, das geurteilt hat, dass dieses Abkommen gegen irgendetwas verstößt. Mhm. Viele haben es probiert, haben geklagt. Weil die Grundidee die ist, man sagt, Leute, die die EU erreichen, ab einem Stichtag werden in einen sicheren Staat gebracht und die Standards, die stehen fest, die werden nicht aufgeweicht. Englische Gerichte haben uns mit wirklich sehr, sehr guten Urteilen gezeigt, was die Standards sind.
Wenn wir nicht mehr sicher sein können, dass wir Menschenrechte in Griechenland und Ungarn anwenden können, wie wollen wir das?
Nee, das ist ja anders. Die Griechen und die Ungarn haben Ungarn offen, haben ein Interesse, die Rechte nicht anzuwenden. Mhm. Das ist ihre Strategie in Ungarn, kein Asyl. Bei einem sicheren Drittstaat geben wir einem Land etwas, was attraktiv ist. Und ich sehe überhaupt nicht, warum ein Land mit Armut nicht auch hunderte Millionen für Entwicklungshilfe bekommen soll. Das ist sinnvoll. Mhm. Wir können auch Mobilität anbieten. Wir können Aufnahme von Flüchtlingen anbieten. Wir bieten einem Land etwas. Aber das Land muss dann natürlich die Standards erfüllen, sonst scheitert das Ganze. Das ist der Anreiz. Und jetzt nochmal zurück zum tödlichen Mittelmeer. Mhm. Derzeit kooperiert die Europäische Union indirekt mit Libyen. Da werden Leute zurückgebracht von den Libyern selbst. Und wir wissen seit 7 Jahren, die werden misshandelt, die werden eingesperrt, die werden in grauenhaften Lagern inhaftiert. Die erreichen nie die EU. Wenn wir uns von Libyen lossagen wollen, wenn wir die italienische Regierung überzeugen wollen, das ist nicht gut, Leute nach Libyen zurückzubringen, dann werden wir jede Regierung in Rom, nicht nur diese, auch die Vorgängerregierung, nur überzeugen, wenn wir sagen, trotzdem reduzieren wir die Zahl der Menschen, die in die Boote steigen und die sterben. Wenn wir sagen würden, wir retten die Leute, bringen sie dann in ein Land. Ruanda ist deswegen im Gespräch, weil seit 2019 über 2.500 Asylsuchende aus Libyen vom UNHCR nach Ruanda gebracht wurden und werden. Ich war in dem Aufnahmezentrum. Dort finden seit 2019 in den letzten 5 Jahren Verfahren statt, in Ruanda. Und die Regierung, ich sprach mit den Verhandlerinnen, die mit den Engländern verhandelt haben, sagen, wir sind bereit, ab einem Stichtag Leute zu nehmen. Die englische Regierung hat alles bezahlt, die Unterkünfte kann man besuchen und alle können bleiben. Keiner wird je abgeschoben. Dafür fordern wir Unterstützung bei unserem Kampf gegen extreme Armut. Mhm. Das ist ja jetzt nochmal, das ist ja besser, auch moralischer, als das, was die Europäische Union seit Jahren macht. Es ist ein Weg, wenn wir mehrere solche Abkommen hätten, die nur so effektiv wären wie die EU-Türkei-Erklärung. Als die Zahl der Menschen innerhalb von kürzester Zeit auf 3% gefallen ist, die in die Boote steigen, dann hätten wir im letzten Jahr 3.700 Leben gerettet. Nur im Mittelmeer in einem Jahr. Kontrolle.
Überzeugt Sie das? Ist es moralisch besser? Also man kann Menschenleben retten nach dieser Rechnung.
Also ich würde nicht von Moral sprechen. Ich finde, es hat in dem, also EU und Moral passt sowieso nicht zusammen, schon lange nicht mehr. Aber meinetwegen. Also EU-Türkei hat ja nicht funktioniert aus verschiedenen Gründen. Das wissen Sie besser. Genau, okay. Machen wir das, ja? Also nehmen wir an, man steckt Hunderte von Millionen von Euro da rein, dass man Menschen, einige Tausend nehme ich mal an, dann dorthin bringt, die man natürlich in Deutschland für viel weniger Geld versorgen könnte als dort. Okay, gehen wir sogar davon aus, dass dieser Deal funktioniert, dass es keine Unabwägbarkeiten gibt, zum Beispiel, dass plötzlich mehr gefordert wird oder dass sie nicht richtig versorgt werden, was alles absolut realistisch wäre. Auch das wird auf Dauer die ankommenden Zahlen in Deutschland und Europa nicht senken. Aus dem einfachen Grund, dass Migration, und das zeigt die Geschichte, immer Wege findet. Menschen haben eine sehr bestechende Eigenschaft, sie kämpfen ums Überleben. Und sie sind sehr gut darin und das ist auch gut, dass wir das machen. Das heißt, sie werden andere Wege finden. Und auch so wird sich die Migration, also ich sag mal so, der Deutsche Bundestag kann die globalen Migrationsbewegungen nicht kontrollieren.
Glauben Sie, dass das Modell die Zahlen runterbringen könnte?
Wir haben es beschlossen, 16 Ministerpräsidenten.
Steht auch in Ihrem Grundsatzprogramm.
Nein, nein, parteiübergreifend. Alle
ich weiß, aber steht auch im CDU-Grundsatzprogramm.
Steht da auch, das ist auch klug so. 16 Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten mit dem Kanzler. Und dann ist es geprüft worden und man kam raus bei, es ist kompliziert, es wird schon gehen und es kostet Geld.
Kostet sehr viel Geld.
Und dabei, ja, ich stelle mal eine provokante Frage. Wollen wir zusehen, wie unsere Demokratie von Demokratiefeinden kaputt gemacht wird? Weil wir die Themen nicht anpacken, weil wir in einer Zeit der Massenmigration, 117 Millionen Menschen waren im letzten Jahr auf der Welt auf der Flucht. Das wird nicht weniger werden. Und Sie haben recht, der Migrationsdruck bleibt wegen Armutsgefälle, Klimaflüchtlinge, Kriegen überall und so weiter. Das heißt, natürlich ist das kompliziert. Und ich habe Herrn Knaus schon oft zugehört dazu, mich auch schlau gefragt an ihm. Er hat nie gesagt, das ist morgen machbar, das gibt morgen Entlastung. Aber wenn wir in einer solchen Zeit leben und das Thema ein großes bleibt, dann sollten wir genau an solchen Lösungen arbeiten. Wir können auch viele andere Dinge machen. Aber das wäre eine langfristige Lösung.
Und warum stellen Sie das eigentlich nicht nach vorne? Warum fordern Sie Zurückweisung an der Grenze, wenn die so umstritten sind? Und das ist eigentlich ein
Thema. Weil jeder weiß, dass die gemeinsame europäische Asylsystematik beschlossen ist und mehrere Jahre braucht zum Umsetzen. Vielleicht braucht das mit den Drittländern, bis es in signifikanter Zahl wirkt, sogar noch länger. Wie viel Zeit haben wir nach den Wahlergebnissen? Zum ersten Mal in einem deutschen Land eine rechtsextremistische Partei vorne. Wir gehen einfach so weiter und in so ein Alltagsgeschäft und die ganze Debatte dreht sich genauso wie vorher. Wir müssen schon, glaube ich, die Dimension erkennen. Ich habe von doppelter Zäsur gesprochen. Einmal Solingen und zum Zweiten dieses Wahlergebnis insbesondere in Thüringen. Ich glaube, wir müssen uns wirklich anstrengen, an ganz, ganz vielen Themen zu arbeiten. Manche wirken kurzfristig, manche erst langfristig.
Und wir werden sehen, ob die Regierung und die Opposition es tatsächlich schaffen, sich aufeinander zuzubewegen.
Das wäre gut.
Mhm. Das werden wir weiter beobachten und schalten jetzt ganz flugs zu Jesse Wellmer, zu den Tagesthemen. Jesse, was macht ihr?
Ja, Karin, wir blicken auch heute auf die Hochwasserlage, die sich weiter zuspitzt. Gleich in mehreren Nachbarländern ist sie besonders kritisch. Die Zahl der Todesopfer steigt. Mehr dazu und was bei uns in Deutschland erwartet wird, gleich bei uns in den Tagesthemen.
Danke, Jesse. Werden wir uns angucken. Ich darf mich bedanken bei der Runde für die Diskussion, Ihnen hier im Publikum für das Interesse. Entschuldigung nochmal für diese Störung vorhin und Ihnen zu Hause auch für das Interesse. Vielen Dank, bis nächsten Sonntag.